So, Herrschaften, Big Show 712, los geht's also mit dem Fußball in einer fantastischen Viererrunde, wenn ich mich selbst mit einbeziehe, beim Fußball dabei, weil wir ausführlich über den BVB sprechen wollen. Der große Michael Körner. Servus, Michael.
Ja, ich bin sehr gespannt, dass ich über den BVB hier sprechen darf. Ja, mit solchen kompetenten Leuten noch on top.
Ja, ja, apropos kompetent, beim BVB gehen wir immer gerne und häufig zu Sebastian Wessling, Funke. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Ah, was für eine Überleitung. Guten Morgen.
Und so ein bisschen from the outside in, aber wie er mir gerade gesagt hat, er kommt ja aus Essen. Janis Klinburg vom Kicker, jetzt natürlich in Berlin. Grüß dich, Janis.
Grüß dich.
Ich möchte mit Janis beginnen, bevor wir dann zum BVB kommen. Und ich habe ein bisschen ins Volk reingehört, Janis, und gerne auch dann die Meinung von Körni und von Sebastian. Und das Volk sind meine Schüler. Und die haben vor dem letzten Spieltag gesagt, das sind allesamt Bayern-Fans. Aber die Bayern-Fans haben gesagt, sie wünschen sich den BVB und sie wünschen sich Eintracht Frankfurt in der Champions League, weil sie nicht davon ausgehen, dass Freiburg etwas reißen kann. Und ich bin eher Romantiker, gewissermaßen. Ich habe mir gedacht, na, ich würde Freiburg gut finden, so wie ich damals Union Berlin gut gefunden habe. Janis, als Betroffener bei Union Berlin mehr oder weniger, kannst du eine Lanze brechen für Clubs, die eben nicht BVB, Frankfurt, Bayern, sowieso Leverkusen in der Champions League heißen?
Jein, fast kann ich das. Ich denke, Freiburg hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie knapp sie dann mal gescheitert sind. Du hast schon den Fall mit Union angesprochen, da war es extrem knapp, jetzt auch wieder am letzten Spieltag. Aber ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt, dann ist es, glaube ich, für uns besser, wenn in dem Fall in der Champions League dann Dortmund und Frankfurt auch antreten, glaube ich, weil die individuelle Qualität da nochmal ein bisschen höher ist, würde ich sagen.
Michael, bist du da Romantiker oder sagst du, bist du Pragmatiker? Ich weiß schon, dass der BVB in die Champions League kommt. Bist du absolut d'accord, aber Frankfurt hätte es ja verpassen können.
Ja, ich bin ja Sportromantiker, um ehrlich zu sein. Also mir gefällt das ja eigentlich ganz gut, dass wir diese Transparenz haben und eben diese leichte Durchlässigkeit. Das ist ja das, wofür ich beim Basketball ja auch schon seit Jahren werbe, gegen Closed Shops, gegen Teams, die einfach alles unter sich aufteilen. Insofern hätte ich das auch befürwortet, wenn das rein sportlich passiert, unabhängig davon, was das über die Qualität der Bundesliga aussagt, wenn nichts jetzt gegen Freiburg und nichts gegen die großartige Leistung, die dort tatsächlich vollbracht wurde. Aber ich, wie gesagt, also das ist ja das, was ich immer propagiere. Durchlässigkeit, Aufstieg, Abstieg, Qualifikation. Insofern, wenn es der BVB dieses Jahr nicht geschafft hätte, dann, was ja auch wirklich mega eng war, dann hätten wir damit einfach uns auseinandersetzen müssen und fertig. Ja, also ich wäre, ja, wahrscheinlich wäre Freiburg auch in der kommenden Saison in der Champions League, vermute ich mal, mit dem Kader jetzt auch nicht unter die Top 8 gekommen, aber das wäre Teil der Geschichte.
Was ist die Qualität der Bundesliga, Sebastian? Ich meine, die Bayern stehen ja außer Zweifel als eines der besten Teams Europas. Leverkusen im kommenden Jahr schaue ich mir gerne dann an oder auch nicht gerne, wenn Tah, Wirtz und Frimpong ist ja schon weg, wenn die nicht mehr da sind. Aber wie gut ist die Bundesliga und wie ist der BVB, was spielt der für eine Rolle und Frankfurt dann auch im Gegensatz eben zu Freiburg?
Jetzt machst du aber wirklich das ganz große Fass auf.
Ja, sorry. Wir kommen gleich aufs kleinere Fass BVB zu sprechen. Aber wie gut ist die Bundesliga?
Also ich finde, die Bundesliga ist auf internationaler Ebene absolut wettbewerbsfähig. Es gibt ja immer diese Ausschläge in dem einen Jahr, da kommen dann irgendwie drei oder vier Mannschaften weiter, dann ist die Bundesliga auf einmal die beste Liga der Welt. Dann sind zwei Wochen später sind zwei Teams davon ausgeschieden, dann ist auf einmal alles schlecht und die Bundesliga ist ganz fürchterlich. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Du hast halt ein paar Teams, die absolut in der Spitze mithalten können. Also beziehungsweise du hast einen FC Bayern, der mithalten kann. Ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn Bayer Leverkusen dieses Jahr nicht gegen die Bayern hätte spielen müssen, wie weit das vielleicht gegangen wäre. Borussia Dortmund kann in der erweiterten Spitze mithalten. Also du hast so zwei, drei, vier Mannschaften, denen du zutraust, dass sie jederzeit recht weit kommen können. Aber und darunter halt nicht so viel. Aber die hast du ehrlicherweise in anderen Ländern auch nicht zwingend. Ne? Also das in Deutschland hast du ja eher ab und an eben nochmal den Fall, dass so eine Mannschaft wie ein Freiburg oder Union Berlin da reinstreut, die halt nicht zwingend dann die Kragenweite dafür haben und dann relativ schnell wieder raus sind und dann ist das Wehklagen groß. Aber grundsätzlich finde ich, also Ich versuche es jetzt kurz zu halten, weil die Frage ist schon sehr groß. Aber ja, also die Bundesliga ist, die Qualität ist da. Sie mag in der Spitze nicht überall so stark sein wie in einzelnen Ländern. Sie mag in der Breite nicht so sein wie in anderen Ländern. Aber grundsätzlich ist die Bundesliga sehr, sehr wettbewerbsfähig. Und gerade der FC Bayern ist ja jeder in der Lage, auch Champions League-Sieger zu werden.
Janis, das ist wahr. Und wenn man sich das mal globaler anschaut, in der Spitze, wenn Sebastian das sagt, dann sage ich, okay, bei den Spaniern sind 2,5 Vereine, die in den Champions League-Titel mitspielen. In England sind es möglicherweise 3. In Frankreich ist es einer. In Italien, ja, vielleicht auch 2 maximal, aber halt einer jetzt mit Inter. Also so schlecht stünde die Bundesliga gar nicht da, Janis, oder?
Nee, ich glaube, Sebastian hat es eigentlich perfekt zusammengefasst. Du hast immer ein paar Ausreißer dann dabei und ich glaube, es kommt dann auch extrem auf die Tagesform immer an. Also gerade bei diesen Spielen wie Viertelfinale, Halbfinale, ich glaube, da ist echt oft die Tagesform entscheidend und dann eben kleine Fehler. Aber ich glaube, insgesamt muss sich die Bundesliga da wahrlich nicht verstecken, wenn man sich jetzt auch die letzten Jahre anguckt.
Mit Dortmund
Weil dieses
als.
Jahr ist noch, Entschuldigung, dieses Jahr ist auch das perfekte Beispiel, wie eng es ist. Also es hätte sich ja niemand gewundert, wenn Bayern gegen Mailand weitergekommen wäre und dann können die jetzt theoretisch auch im Finale stehen. Auch wie eng und wie klein das zugeht. Also das sieht man ja immer. Und auch Dortmund war ja gegen Barcelona gut im ersten Spiel absolut chancenlos, im zweiten Spiel ziemlich gut dabei. Also es ist, ich finde, das ist, also gerade ab der K.O.-Runde dann irgendwelche Ableitungen über Qualität der Liga zu machen, finde ich immer schwierig, weil es auf 2 Spiele ankommt, auf ganz wenige Situationen nur ankommt. Und da ist alles an der Spitze so eng beieinander. Und deswegen finde ich es auch Quatsch, die Bundesliga jetzt irgendwie abzuschreiben, weil halt kein Club übers Viertelfinale hinausgekommen ist. Dafür war mir das an vielen Stellen einfach viel zu eng.
Ja, also was mich ein bisschen schmerzt, ich fahre mit dem Radl immer durch den Olympiapark in die Schule und im Olympiapark in München sind wegen dieses Champions League Endspiels ist bereits so ein kleiner Fußballplatz aufgebaut. Und wenn du sagst Nuancen, Sebastian, dann Barcelona, Lamine Yamal, so rum ist richtig, in der Nachspielzeit in Mailand, wenn er das Tor macht, dann spielt Barcelona hier. Mein Sohn hätte ich gar nicht mehr einfangen können vor lauter Freude und jetzt ist es halt Inter Mailand. So, Michael, Niko Kovac, wir haben ausführlich drüber gesprochen. Du hast ausführlich gesagt, dass nicht nur du, sondern die gesamte BVB-Gemeinde nicht happy ist oder nicht happy sein wird mit Niko Kovac. Und jetzt lese ich weiß nicht, wer es gesagt hat, von einer der größten Leistungen in der Trainergeschichte des BVB. Wie weit bist du bekehrt? 100%, 40%, noch gar nicht, Michael.
0,0%.
Oh.
Also, das ist ja auch Quatsch. Ich meine, eine großartige Trainer, das ist natürlich auch wieder typisch BVB. Ich glaube, Lars Ricken hat es ja gesagt nach dem letzten Spiel, wenn ich mich da richtig entsinne. Das ist, ja, also da könnte ich schon wieder ausrasten, weißt du, weil das ist genau so, wie man es eben nicht macht. Weil ich habe schon mit dem Spezl, wir haben schon diskutiert, also sagen wir mal so, Calcio Berlin hat schon drüber diskutiert. Mal im Ernst, im November wird über Kovac diskutiert werden. Genau das Thema haben wir schon im Freundeskreis. Natürlich wird sich Niko Kovac in irgendeiner Form verändert haben. So, warum muss er sich verändern? Punkt 1, ganz wichtig, in seiner Zeit beim FC Bayern München, und ich bin relativ nah dran an Bayern TV gewesen und immer noch, das war kein guter Auftritt von Kovac bei diesem Verein, bei dieser Mannschaft, sein Verhalten, seine mangelnden Taktikkenntnisse, das ist bekannt. Er kann Spieler nicht entwickeln. Das ist einfach so. Was hat er in Dortmund gemacht? Er hat den allen am Anfang verklickert, ihr seid die geilsten Typen der Welt. Brandt, du bist wie Messi. Dann geht er zum nächsten und sagt, ey, Emre, du bist der Geilste. Das ist natürlich super, weil du irgendwo die Mannschaft. Ja, das ist positiv. Die hatten ja alle Schiss, da kommt jemand hin und der lässt die Medizinbälle gegen die Sprossenwand ballern. Das ist natürlich, wäre für diesen Verein mit diesen, ich sag mal, Sensibelchen, die da alle drinstecken, schwierig gewesen. Und das hat er wahrscheinlich gut gemacht, indem er erkannt hat, ich hau da nicht mit dem Holzhammer drauf, sondern ich sage jedem, wie geil er ist. Ja, okay, wir laufen 2 Runden mehr um den Platz, diesmal momentan vorm Training, weil eure Laktatwerte sind jetzt auch nicht so prall. Das ist ja okay, aber wenn ich mir alles angucke, was er danach gemacht hat, die Aufstellungen, die er gewählt hat, Da ist jetzt, also da weiß ich nicht, ob das jetzt so unbedingt so wahnsinnig alles verändert hat. Er war teilweise wirklich ängstlich, wirklich defensiv. Die Mannschaft hat ja in irgendeiner Form besser gespielt, aber ich sage ganz ehrlich, der taktische Ansatz unter Šahin war vielleicht langfristiger ausgelegt. Vielleicht hätte auch Šahin in diesem Ansprachebereich hat er Fehler gemacht. Aber ich hätte das Projekt Šahin, obwohl ich auch wirklich wusste, ah Mist, das klappt jetzt gerade nicht. Und ich war ja auch jemand, der sagte, vielleicht brauchen wir wirklich einen anderen Trainer, um diese Champions League zu erreichen. Skeptisch, ob das mit Šahin funktioniert. Aber ich bleibe dabei bei Kovac. Alle sagen seit Jahren, ich kenne ihn persönlich nicht, ich habe noch nie ein Training bei ihm mitgemacht, aber. Nenne mir die Spieler, die sich unter Niko Kovac sportlich, junge Spieler, die sich sportlich weiterentwickelt haben. Kenne ich keinen.
Das ist dein
Wüsste ich.
Stichwort, Sebastian. Das ist dein Stichwort.
Die jungen Spieler, die sich unter Kovac weiterentwickelt haben, ich glaube, in Frankfurt würden mir zwei, drei einfallen, aber da bin ich ehrlicherweise auch zu weit weg von Frankfurt.
Also ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass der total schlecht ist als Trainer. Ne? Also null. Aber beim BVB ist doch das große Problem. Wen hatten wir in der Vergangenheit? Wir hatten Marco Rose, wir hatten Thomas Tuchel. Das sind aus meiner Sicht zwei überragende Trainer, die wirklich eine ja, Legacy, das deutsche Wort hier, eine, also
Ja.
auch hätten aufbauen können, eine Art Klopp-Struktur über Jahre hin. Was passiert? Ja, der kann mit dem nicht, der kann mit dem nicht. Watzke verbremst sich mit dem, das Busattentat, da hat das. Ja, weiß ich nicht. Dann, also mir tut das einfach in der Seele weh, dass wir eigentlich zwei, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Trainer hatten in der Nach-Klopp-Ära, die wir hätten über Jahre aufbauen können. Und dann landen wir am Ende bei Kovac, der ja jetzt die Qualifikation erreicht hat, aber ich bezweifle, dass der langfristig, wenn er langfristig Erfolg hat, bin ich der allererste, der zum Borsigplatz geht und am Brinkhoff stand eine Runde ausgibt. Also sowas von, aber mir fehlt der Glaube.
Sebastian, du bist ganz nah dran, auch am Training. Was von dem, was Michael gerade geschildert hat, entspricht auch deiner Wahrnehmung? Und wo würdest du eher sagen, sehe ich ein bisschen anders?
Also, wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, aber vielleicht in Nuancen ein wenig. Also, inwieweit Niko Kovac für die nächsten Jahre jetzt der Richtige ist, das wird sich tatsächlich zeigen müssen. Das kann ich seriös nicht sagen, weil da sehe ich aus der Vergangenheit auch, habe ich da große Zweifel, dass er derjenige ist, der der Mannschaft wirklich voranbringt und weiterentwickelt. In der Situation, in der der Club jetzt gerade war, muss man jetzt nüchtern sagen, war er dann der Richtige, weil er es geschafft hat, diese Mannschaft zu stabilisieren. Und das war tatsächlich keine große Fußballkunst. Am Ende war das Trainerhandwerk. Er hat spielerstark geredet. Er hat eine Formation gefunden, in der die Mannschaft stabil war. Er hat, das ist vielleicht der größte Unterschied zu Nuri Sahin, er ist maximal pragmatisch daran gegangen. Er hat wirklich die Spieler, hat die vorher alle gefragt, was ist die eine Position, auf der du dich am wohlsten fühlst und was vielleicht die zweite, auf der ich dich auch noch einsetzen kann. Und da hat er sie wirklich auch nur auf diesen Positionen gebracht. Und bei Nuri Sahin war es eher so, da stand das Konzept und sein Ansatz stand ein bisschen eher dann darüber, wo fühlt sich der Spieler wohl. Und dadurch hat er auch viele Spieler dann auf Positionen eingesetzt. Das war einfach keine gute Idee. Also dann Pascal Groß als Rechtsverteidiger, Marcel Sabitzer als Linksaußen. Das hat nicht gut funktioniert. Das tat dem Spiel nicht gut und das tat den einzelnen Spielern nicht gut. Die haben teilweise Selbstvertrauen eingebüßt, die haben sich unwohl gefühlt. Da war er in der Hinsicht vielleicht ein bisschen zu radikal. Niko Kovac war das Gegenteil, war der maximale Pragmatiker. Das hat sich in dem Moment bezahlt gemacht. Ob das dann langfristig trägt, das wird man wirklich sehen müssen. Also eine Entwicklung, die ich aber erkenne bei Niko Kovac, also ich kannte ihn ja vorher nicht, aber wir haben ja Kollegen in München, auch in Salzburg und in Wolfsburg haben wir Kollegen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Die haben eigentlich eher alle gesagt, so, oh je, da werdet ihr aber viel Spaß haben. Da kommt einer, der ist mit Journalisten, schwierig. Und wir haben jetzt einen Niko Kovac erlebt in diesem knappen halben Jahr, der einfach maximalste Entspanntheit ausgestrahlt hat. Uns Journalisten gegenüber, aber auch der Mannschaft gegenüber, der wirklich so eine Ruhe ausgestrahlt hat, so bei einem Verein, wo wirklich man teilweise schon Auflösungserscheinungen hatte, wo jeder gegen jeden und es ging drunter und drüber und es war wirklich, es herrschte teilweise die nackte Angst, wie geht es hier eigentlich weiter? Und da hat er mit seiner Ruhe, mit seiner sehr gelassenen Art, die ich überhaupt so nicht erwartet hätte nach einer Erzählung von vorher, hat er sehr, sehr gut getan und hat das alles, das Gebilde stabilisiert. Und ja, natürlich ist es dann 8 Regale zu hoch gegriffen, wenn man jetzt sagt, das war eine der größten Trainerleistungen der Vereinsgeschichte. Das finde ich dann auch übertrieben. Das ist halt ein Satz von Lars Ricken, aber der ist halt derjenige, der ihn geholt hat. Der klopft sich damit auch so ein bisschen selbst auf die Schulter natürlich. Aber insgesamt hat mich, ohne dass ich große Erwartungen hatte, um das jetzt abzubinden, hat mich Niko Kovac positiv überrascht durchaus. Ich bin gespannt, ob er dann auch in Hinsicht Weiterentwicklung einer Mannschaft, längerfristiges Arbeiten, ob er da vielleicht auch sich weiterentwickelt hat. Solche Beispiele gibt es ja, um ein ganz großes Beispiel mal zu nehmen. Jupp Heynckes, der war ja auch anfangs irgendwie so mehr der verbissene Disziplinfanatiker und hat dann irgendwann dazugelernt und ganz anders, eine Mannschaft ganz anders geführt und hatte dann erst seine großen Erfolge. Also ich will das jetzt nicht vergleichen. Ich will nur sagen, auch Trainer können sich ja weiterentwickeln, können sich auch nach einer ganzen Zeit, in die sie diesen Job machen, weiterentwickeln. Deswegen bin ich da gespannt, ohne dass ich jetzt erwarte, dass er irgendwie den Fußball revolutionieren wird und dass er eine Ära prägen wird.
Okay, Janis, von deiner Außensicht, ich weiß nicht, ob du schon Berührungspunkte mit Niko Kovac hast, aber diese Beobachtung, die Sebastian gehabt hat, ich habe zwei, drei Pressekonferenzen von ihm gesehen und dachte mir auch, na, eigentlich ganz cool. Vielleicht, weil es ihm wurscht ist, vielleicht, weil er schon so viel Geld verdient hat, wie wir alle uns schwer tun werden zu verdienen, manche von uns. Ich habe ihn auch entspannt und ich habe ihn hier in München auch gesehen und da war er eben so, wie Michael sagt, ein bisschen unentspannt. Ich weiß nicht, gibt's Erfahrungswerte? Auch innerhalb der Kicker-Redaktion.
Das, was ich jetzt vernommen habe, ist das, was wir eigentlich jetzt gehört haben. Also ich fand auch von außen betrachtet vorher bei seiner Zeit in Freiburg, München, dass er da ein bisschen unentspannt war. Aber jetzt, ich erinnere mich auch, das Spiel von Dortmund bei Union. Also ich habe ihn schon als relativ entspannt wahrgenommen, muss ich sagen. Also auch Pressekonferenzen, die ich da mal gesehen habe oder in Dortmund. War ich auch dabei, gut, da haben sie ja auch extrem hoch gewonnen gegen Union. Aber für mich machte da der einen gelassenen Eindruck. Und ich glaube, für die Situation war er jetzt der richtige Mann, auf jeden Fall. Ein Trainer, der sehr viel Wert auf Disziplin legt. Aber ob das jetzt der richtige Trainer für die Zukunft ist, dass er eine Mannschaft auch weiterentwickelt, ich will jetzt gar nicht sagen, die einzelnen Spieler, weil das hat er ja schon bewiesen, dass er das kann. Ob es jetzt junge Spieler sind, alte Spieler, das sei mal dahingestellt. Das hat er auf jeden Fall geschafft teilweise. Aber ob er jetzt eine Mannschaft weiterentwickeln kann mit seinem Spielstil, das so aus der Ferne betrachtet, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Das weiß ich nicht. Aber ansonsten jetzt natürlich die letzten Spiele, wenn man sieht, die letzten 5 Bundesligaspiele gewonnen, Dortmund jetzt noch in die Champions League gehievt, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das eine Riesenleistung ist, so wie Sebastian das schon gesagt hat, weil ich meine, vom Kader her ist Dortmund für mich Platz 2, Platz 3 in der Bundesliga und das hat sich ja jetzt während der Saison auch nicht verändert. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das eine Riesenleistung ist, auch wenn sie einen Rückstand hatten. Aber ob das jetzt der richtige Trainer für die nächsten Jahre ist, das ja, wage ich zumindest mal leicht zu bezweifeln.
Da sind wir uns einig. Ich weiß, Janis, du musst gleich gehen. Ein kurzes Wort vielleicht noch, ganz schnell. Wir kommen gleich nochmal zum BVB zurück, aber ein ganz schnelles Wort von dir vielleicht noch zu Steffen Baumgart, der endlich beim 5. seiner Herzensclubs angekommen ist. Es ist erstaunlich, erstaunlich ruhig gewesen dann im Frühjahr bei Union. Was waren die Aufregenden in den letzten Wochen? Da ging eh alles so, wie du sagst, wo man sagt, okay, alles gut, keine Aufregung, nächstes Jahr greifen wir an.
Ja, ich muss sagen, das war jetzt mein drittes Jahr. Ich gehe jetzt ins vierte Jahr beim Kicker und für Union sozusagen. Und so entspannt wie die letzten Wochen war es bei mir noch nie. Also wenn man bedenkt, als ich gekommen bin, war es Europa League. Da haben sie sich am letzten Spieltag noch qualifiziert für die Champions League. Dann wären sie letztes Jahr fast abgestiegen, oder wären fast auf dem Relegationsrang gelandet, so muss man es sagen. Am letzten Spieltag noch gerettet. Und jetzt sind sie seit dem wilden 4:4 gegen Stuttgart. Ja, ist es sicher, dass sie in der Bundesliga verbleiben. Deswegen muss ich sagen, war es relativ entspannt um Union und deswegen auch um Steffen Baumgart. Ich denke, seine Rolle rückwärts hat da einfach funktioniert, dass er wieder die Fünferkette aufgestellt hat, sich so ein bisschen von seinen Prinzipien verabschiedet hatte mit dem hohen Pressing, mit der Viererkette. Das waren, glaube ich, so die Aspekte, was Union dann am Ende gerettet hat. Sie haben wieder gut verteidigt, haben gute Konter gefahren, die Standards gut ausgespielt. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist jetzt eben, wie werden sie sich verändern? Der Kader ist extrem alt. Ich habe gerade noch mal geguckt, 27,5 Jahre. Da gibt es nur drei Teams, die noch älter sind. Und wird dann mit der Viererkette wieder spielen, weil das präferiert er schon. Und wie wird sich auch der Kader verändern? Ich meine, es gibt jetzt Spieler wie Hollerbach, die sind dann schon begehrt, wo andere Bundesligisten interessiert sind. Im Sturm verbleiben sonst nicht mehr viele Spieler. Jong ist weg, Ilic ist weg, Pretein wird den Verein auf jeden Fall verlassen. Das heißt, du hast eigentlich nur noch Skarke und Hollerbach und Ljubicic vorne. Und deswegen, ja, wird es interessant zu sehen sein, wie der Umbruch jetzt stattfindet und wie groß der auch sein wird und was eben Steffen Baumgart dann diesmal durchsetzen wird.
Ja, danke, Janis. Janis muss uns leider verlassen. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 712. Dann geht's weiter mit Michael Körner und mit Sebastian Wessling.